Wenn wir in die Weltgeschichte oder in unsere eigenen Lebensumstände blicken, scheint es oft, als würden Gewalt, Ungerechtigkeit und die Starken dieser Welt das letzte Wort haben. Der Prophet Habakuk ringt genau mit dieser Spannung: Wie kann Gott gerecht sein und doch die Chaldeer als Werkzeug gebrauchen? Im Antwortgespräch mit Jehova und im anschließenden Lied wird deutlich, dass Gott die Völker richtet, aber gleichzeitig etwas Tieferes wirkt. Er erfüllt die Erde mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit und führt sein Volk in eine vertrauende, ja christuszentrische Beziehung zu ihm hinein. Gottes 5W-Rufe, Gericht mit verborgener Herrlichkeit. Die 5W-Rufe, die Habakuk über die Chaldeer ausspricht, sind schneidend klar. Gott lässt kein System bestehen, das auf Raub, Ausbeutung und Götzendienst ruht. Wer andere ausplündert, wird selbst geplündert werden, wer sein Haus mit unrechtmäßigem Gewinn füllt, lädt Schuld auf seine eigene Seele, wer Städte auf Blut baut, trägt das Gericht schon in ihren Fundamenten. Hinter den Mauern der Macht hört der Prophet eine andere Stimme, die Steine schreien, die Balken im Holzwerk antworten. So zeigt sich Gottes Gericht nicht als willkürlicher Zorn, sondern als Offenlegung verborgener Stimmen, als Antwort auf jahrzehntelang erstickte Klagen. Es ist, als ob die Weltgeschichte an einem Punkt zusammengezogen wird, an dem Gott sagt: Jetzt wird ans Licht kommen, was ihr verborgen habt. Es war von Jehova, dass die Völker sich vergeblich abmühten und dass die Erde erfüllt würde mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Jehovas, so wie das Wasser das Meer bedeckt. Das ist geheimnisvoll. Während all dies geschieht, würde zugleich etwas Besonderes, etwas Geheimnisvolles auf der Erde vor sich gehen. Die Erde würde erfüllt werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Jehovas. Mitten in diese Weherufe hinein stellt Gott einen Satz, der wie aus einer anderen Welt klingt, dass die Völker sich abmühen nur für das Feuer, dass die Erde erfüllt würde mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Jehovas, so wie das Wasser das Meer bedeckt. Die Mühen der Mächtigen, ihre Kriege, ihre ökonomischen Strategien, ihr mühsam gesichertes Prestige, all das steht unter dem Urteil der Vergänglichkeit. Und doch ist das Bild, das Gott entwirft, kein Bild des bloßen Untergangs, sondern der Fülle, wie Wasser das Meer ausfüllt, so soll die Erkenntnis seiner Herrlichkeit die Erde durchdringen. Gericht und Herrlichkeit berühren sich, während Gott das Unrecht richtet, bereitet er Raum für eine ganz andere Fülle, in der er selbst erkannt, geliebt und gepriesen wird. In Christus wird deutlich, wie tief dieses Geheimnis reicht. Am Kreuz bündelt sich Gottes Gericht über die Sünde und zugleich die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Johannes berichtet, wie Jesus von seiner bevorstehenden Erhöhung spricht und gleichzeitig sagt: Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Das härteste Gericht, der Tod des Sohnes Gottes, wird zur größten Offenbarung der Liebe. So wird das, was Habakuk nur in der Ferne erblickt, in der Geschichte Jesu greifbar. Die Wege Gottes sind nicht darauf gerichtet, die Welt einfach zu zerstören, sondern sie durch Gericht hindurch zu reinigen, damit etwas Bleibendes entstehen kann. Gottes Ziel ist nicht der Schutthaufen, sondern ein Reich, in dem seine Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit sichtbar wohnen. Wer heute zwischen den Trümmern menschlicher Systeme steht, kann sich in Habakuk wiederfinden. Man sieht Gewalt, wirtschaftliche Ungerechtigkeit, religiösen Missbrauch und fragt sich, ob Gott wirklich hinsieht. Die Weherufe beantworten diese Frage mit einem ernsten Ja: Gott ist kein ohnmächtiger Beobachter. Doch das genügt nicht, er will nicht nur richten, sondern sich schenken. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch einen Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der völligen Erkenntnis seiner selbst, heißt es in Epheser 1,17. Wo Gottes Gericht uns unsere Grenzen zeigt, öffnet zugleich dieser Geist der Weisheit den Blick für seine Herrlichkeit in Christus. Aus dieser doppelten Bewegung wächst Hoffnung, das letzte Wort über dieser Welt ist nicht das Wehe, sondern die Fülle seiner Gegenwart. Wer sich dem stellt, darf nüchtern hinsehen und doch getrost werden, mitten im Gericht beginnt die Geschichte der Herrlichkeit. Denn die Erde wird erfüllt werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Jehovas, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch einen Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der völligen Erkenntnis seiner selbst. Die 5W-Rufe halten uns davon ab, Gewalt, Ausbeutung oder geistlichen Götzendienst zu verharmlosen, und sie schützen vor der naiven Vorstellung, Gott werde über strukturelles Unrecht hinwegsehen. Gleichzeitig bewahren sie vor zynischer Resignation, weil sie zeigen, dass Gott gerade durch das Gericht hindurch die Erde mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit erfüllen will. Im Blick auf Christus lernt das Herz, Unrecht ernst zu nehmen, ohne die Hoffnung zu verlieren, und sich an dem Gott festzumachen, der Systeme erschüttert, um Raum für sein Reich der Gerechtigkeit und Herrlichkeit zu schaffen. Vom natürlichen Vertrauen zur Wirklichkeit in Christus leben. Habakkuks Lied am Ende seines Buches gehört zu den bewegendsten Bekenntnissen des Alten Testaments. Er malt eine Welt ohne sichtbare Sicherheiten, denn der Feigenbaum blüht nicht, und an den Weinstöcken ist kein Ertrag, der Ertrag des Ölbaums bleibt aus, und die Terrassen bringen keine Nahrung hervor, die Schafe sind aus der Hürde verschwunden, und kein Rind ist mehr in den Ställen. In diese Leere hinein fasst er einen Entschluss, ich will in Jehova frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Sein Vertrauen ist echt, kostbar, ringend, der Gläubige steht vor Gott, hält sich an Verheißungen und sagt dem eigenen Herzen zu, sich an Jehova zu freuen, obwohl alles dagegen spricht. All diese Verse wirken zwar sehr gut, drücken aber größtenteils nur Habakkuks natürliche Auffassung aus, ohne viel Offenbarung von Christus. Selbst seine Vorstellung, in einer Zeit der Not auf Jehova zu vertrauen, war natürlich. Diese Verse sind mit den Schriften des Paulus überhaupt nicht zu vergleichen. Paulus hatte eine andere Auffassung. Gerade in dieser Größe liegt zugleich die Grenze dieses Vertrauens. Habakkuk denkt vom Menschen her, der Mensch unter äußerem Druck, der sich innerlich zusammenrafft, um Gott festzuhalten. Es ist das Vertrauen eines Glaubenden, der neben, vor oder unter Gott steht und seine Seele ermahnt, nicht loszulassen. Das ist nicht gering zu achten, dennoch bleibt es, wie das Neue Testament zeigt, eine frühere Stufe. Denn im Mittelpunkt steht immer noch das Ich, das versucht, stark zu glauben. Man hört in Habakkuks Worten die Anspannung eines frommen Menschen, der beschließt, Gott nicht loszulassen, selbst wenn die äußeren Stützen brechen. Mit Christus betritt eine andere Wirklichkeit die Bühne. Paulus beschreibt sein Leben so, ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Es geht nicht mehr zuerst um die Intensität seines Vertrauens, sondern um die Gegenwart einer anderen Person in ihm. Vertrauen wird nicht abgeschafft, aber es wird in eine neue Konstellation gestellt, nicht mehr ein Ich, das draußen versucht, sich an Gott festzuklammern, sondern ein Christus, der drinnen lebt und glaubt, trägt und handelt. Dass ich vertraue, weicht dem Christus lebt in mir. So wird der Unterschied deutlich zwischen einem natürlichen Gottvertrauen und einem Leben in Christus. Natürliche Frömmigkeit kann erstaunliche Standhaftigkeit hervorbringen, besonders in Notzeiten, sie kann singen, wenn die Felder leer sind und die Ställe verwaist. Doch sie bleibt im Modus des Bemühens, des Sich-Zusammennehmens. Das Evangelium führt weiter, in Christus dürfen wir lernen, das eigene religiöse Leistungsdenken loszulassen und uns in seine bereits vollbrachte Treue hineinzustellen. Dann wird auch in Krisen ein anderer Ton hörbar, weniger Anspannung, mehr Teilhabe, weniger Selbstbehauptung, mehr, denn zu leben ist für mich Christus und zu sterben ist Gewinn. Der Weg von Habakkuk zu Paulus ist kein Abwerten des Alten, sondern ein Vollenden, was als mutiges Vertrauen beginnt, wird zur gelebten Wirklichkeit, in der Christus selbst unser Vertrauen, unsere Kraft und unser Leben ist. Denn der Feigenbaum blüht nicht, und an den Weinstöcken ist kein Ertrag, der Ertrag des Ölbaums bleibt aus, und die Terrassen bringen keine Nahrung hervor, die Schafe sind aus der Hürde verschwunden, und kein Rind ist mehr in den Ställen. Ich will in Jehova frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Habakkuks entschlossenes Vertrauen ermutigt, Gott auch in äußerer Leere nicht fallen zu lassen, und zugleich entlarvt es die Belastung eines Glaubens, der sich auf die eigene Stärke stützt. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, dass wir nicht dazu berufen sind, aus eigener Kraft immer stärker zu vertrauen, sondern Christus in uns leben zu lassen. Dieser Perspektivwechsel löst inneren Druck, weil er den Fokus von der Intensität unseres Glaubens auf die Gegenwart des treuen Herrn in uns richtet. So wird das Glaubensleben weniger zu einem ständigen Kraftakt und mehr zu einem stillen Mitgehen mit dem, der in uns glaubt, liebt und ausharrt. Ein Lied im Dunkel, beten, preisen und vertrauen vor Jehova. Habakuk antwortet auf Gottes zweites Reden nicht mit weiterer Diskussion, sondern mit einem Lied. Es beginnt überraschend schlicht: Jehova, ich habe deine Kunde gehört, ich fürchte mich, Jehova, beliebe dein Werk inmitten der Jahre mache es bekannt, im Zorn gedenke des Erbarmens. Der Prophet tritt nicht als Beobachter der Geschichte auf, sondern als einer, den Gottes Wort innerlich erschüttert. Er nennt das, was Gott tun wird, Gottes Werk, und genau dieses Werk soll mitten in einer schwierigen Zeit belebt und offenbar gemacht werden. Zugleich wagt er die Bitte, dass inmitten des Zorns die Barmherzigkeit nicht verstummen möge. Damit spannt sich sein Gebet zwischen zwei Polen, ehrfürchtige Furcht vor Gottes Heiligkeit und stilles Vertrauen auf seine Erbarmung. Habakuk 3, 1-19 ist das Lied des Propheten an Jehova. A. Im Gebet zuerst haben wir das Lied des Propheten als Gebet. In diesem Gebet bat er Jehova, sein Werk in jenen Jahren zu beleben, und er bat ihn, in jenen Jahren kundzutun, dass er im Zorn des Gerichts des Erbarmens gedenken wird. Dann weitet sich das Lied zu einer visionären Schau. Habakuk sieht Gott von Teman herkommen und vom Gebirge Paran her, umgeben von Glanz, begleitet von Erdbeben, Pest und Gericht über die Nationen. Die Bilder sind majestätisch und beunruhigend zugleich, Berge zittern, Flüsse werden aufgerissen, Sonne und Mond bleiben stehen. Aber im Zentrum dieser erschütternden Szenen steht eine zarte Linie: Auszuziehen kamst du zum Heil deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalbten. Gottes erschütterndes Eingreifen zielt nicht auf willkürliche Vernichtung, sondern auf Rettung, mitten im Beben bleibt seine heilende Absicht bestehen. So lernt der Beter, Gottes Wege nicht nur aus der Perspektive des Schmerzes, sondern aus dem Blickfeld seines rettenden Handelns zu sehen. Als Habakuk diese Bilder innerlich aufnimmt, beschreibt er etwas sehr Menschliches: Ich hörte es, und mein Leib erzitterte, bei der Stimme bebten meine Lippen, Fäulnis kam in meine Gebeine, und unter mir erzitterte es, dass ich ruhen werde am Tag der Drangsal. Er verschweigt sein Zittern nicht, er hält seine Angst nicht für ein geistliches Versagen, sondern bringt sie in denselben Vers, in dem er von Ruhe spricht. Gerade in dieser Spannung wird sein Lied realistisch und tröstlich. Ruhen am Tag der Drangsal heißt für ihn nicht zu fühlen, sondern mit zitterndem Herzen bei Gott zu bleiben. Seine Ruhe ist eine errungene, durchkämpfte Ruhe, kein billiger Optimismus, sondern das stille Einverständnis mit Gottes Weg. Für den Glaubenden heute wird Habakuks Lied so zu einer Schule des Betens und des Vertrauens. Es zeigt, dass Gebet mehr ist als das Aufzählen von Wünschen, es ist Antwort auf Gottes Reden, Einlassung auf seine Wege, Anerkennen seiner Größe. Lobpreis bedeutet nicht, die Drangsal aus dem Blick zu verlieren, sondern Gott gerade mitten in ihr zu ehren. Vertrauen ist nicht das Ausblenden des eigenen Zitterns, sondern das Bleiben bei dem Gott, der meine Stärke ist und der meine Füße denen der Hirsche gleich macht und mich auf meine Höhen treten lässt. Im Licht von Christus gewinnt diese Haltung noch tiefere Farbe, der Herr, der selbst im Garten Gethsemane unter schwerem inneren Ringen doch nicht wie ich will, sondern wie du willst betet, geht denselben Weg der Furcht und des Vertrauens vor uns. Wo sein Geist unser Herz erfüllt, kann auch unser Lied im Dunkel langsam den Klang finden, der andere trägt, nicht, weil wir stark wären, sondern weil er inmitten der Jahre sein Werk belebt. Jehova, ich habe deine Kunde gehört, ich fürchte mich, Jehova, beliebe dein Werk inmitten der Jahre mache es bekannt, im Zorn gedenke des Erbarmens. Auszuziehen kamst du zum Heil deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalbten, du zerschmettertest das Haupt vom Haus des Gottlosen, legtest die Grundlage bloß bis zum Hals. Habakuks Lied lädt dazu ein, Gebet, Lobpreis und Vertrauen nicht zu trennen, sondern als verwobene Antwort auf Gottes Reden zu verstehen. Es ermutigt, die Spannung zwischen innerem Zittern und ruhender Zuversicht vor Gott auszuhalten, statt sie mit religiösen Floskeln zu überdecken. Gerade in Zeiten, in denen Gottes Wege erschütternd erscheinen, kann dieses Lied helfen, seine Größe neu zu sehen und seine rettende Absicht nicht aus dem Blick zu verlieren. So wird der persönliche Umgang mit Not nicht von Verdrängung, sondern von ehrlicher Hinwendung zu dem Gott geprägt, der im Zorn des Gerichts des Erbarmens gedenkt und aus zitternden Herzen ein leises, tragfähiges Lob wachsen lässt. Herr Jesus Christus, du bist der Herr der Geschichte und der Gott unseres Heils, auch wenn um uns herum manches dunkel ist und die Mächtigen dieser Welt zu triumphieren scheinen. Danke, dass dein Gericht nie sinnlos ist, sondern die Erde mit der Erkenntnis deiner Herrlichkeit füllen soll und dein Volk tiefer in die Gemeinschaft mit dir führt. Öffne unsere Augen für die göttliche Offenbarung in deinem Wort, damit wir uns nicht in natürlichen, religiösen Vorstellungen verlieren, sondern dich als unser Leben erkennen. Lehre uns, nicht nur zu vertrauen, als stünden wir getrennt von dir, sondern aus der wirklichen Einheit mit dir zu leben, du in uns und wir in dir. Wo unser Herz bebt vor Sorge oder Not, lass uns in dir zur Ruhe kommen, dich preisen und erleben, wie du unsere Füße wie Hirsche machst und uns auf geistliche Höhen führst. Stärke in uns den Glauben, durch den der Gerechte Leben hat, und erfülle uns mit deinem Geist, damit unser Leben, wie Habakuks Lied, ein Echo deiner Treue und Gnade wird. Amen.